Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske. Heute vor genau 80 Jahren, in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945, zerstörten über 700 britische Kampfbomber Dresden, eine Stadt mit damals 630.000 Einwohnern. Es war einer der verheerendsten Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. 80.000 Wohnungen wurden zerstört. Dem britischen Nachtangriff auf die ungeschützte Stadt folgte am Tag darauf die Flächenbombardierung durch 311 amerikanische Bomber. Bis zu 25.000 Menschen verloren damals ihr Leben. Die Zerstörung Dresdens war der Höhepunkt gezielter Flächenbombardements der Alliierten. Das Ziel, die Moral der deutschen Zivilbevölkerung, sollte gebrochen werden. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch an einem Tag, der uns die Ambivalenz des Krieges vor Augen führt. Auf der einen Seite war das Bombardement ein Schritt auf das Ende der Nazi-Diktatur hin. Auf der anderen Seite brachte sie unendlich großes Leid. Da steht die Frage im Raum, welche Lehren können wir heute aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ziehen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Oliver Schugraf. Er ist seit letztem Jahr der Bischof der Evangelischen Kirche in Schaumburg-Lippe. Guten Tag, Bischof Schugraf.
Dankeschön und ich grüße Sie auch ganz herzlich.
Herr Schugraf, warum wir heute miteinander sprechen, hat einen besonderen Grund. Sie sind der Vorsitzende der Deutschen Nagelkreuzgemeinschaft. Diese setzt sich ganz besonders dafür ein, die Botschaft der Versöhnung nach und trotz des Zweiten Weltkriegs in die Welt hinauszutragen. Doch bevor ich darauf näher eingehe, Sie selbst sind Jahrgang 1969, also wie ich, ein Kind von Eltern, die den Zweiten Weltkrieg als kleines Kind erlebt haben dürften. Was hat Sie motiviert, sich schon früh für Versöhnung unter den Völkern einzusetzen?
Letztendlich hat vieles dann auch immer mit Zufällen zu tun. Also ich habe immer ökumenisch verarbeitet seit meinem Studium. Man hatte daher immer ein großes Interesse und Engagement, wenn es um Themen Ökumene miteinander von den Konfessionen geht. Und das hat natürlich von vornherein auch etwas mit Versöhnung zu tun. Dass ich dann aber auf die Nagelkreuzgemeinschaft und auf Coventry gestoßen bin und Versöhnung im Sinne nochmal von Völkerverständigung und Friedensarbeit und sowas kennengelernt habe, hat tatsächlich eher was mit Zufall zu tun. Ich hatte vor, nach dem Vikariat für meine ersten Amtsjahre als Pfarrer der Bayerischen Landeskirche ins Ausland zu gehen, hatte auch schon in Gesprächen mit dem Landeskirchenamt eine Stelle in England, in Bristol damals vor Augen. Und das hat dann irgendwie nicht funktioniert, weil der Wohnraum für uns als Familie einfach nicht da war, den wir gebraucht hätten. Und da kam dann plötzlich die spontane Antwort hinterher, wie wir schon dachten, das wird alles nichts mehr mit dem Auslandsaufenthalt. Wir haben in Coventry noch eine Stelle, wo wir seit Jahren als Bayerische Landeskirche einen Pfarrer, eine Pfarrerin hinschicken. Und bisher hatten wir da gar nicht dran gedacht, weil die Person auch irgendwie in einem Studentenwohnheim mitgewohnt hat. Jetzt haben wir aber gehört, es würde eine Wohnung auch für eine Familie gestellt. Hast du nicht Lust, dahin zu gehen? Und so ist das dann für mich erstmal etwas überraschend gekommen, dass ich in Coventry gelandet bin. Und das waren dann wirklich meine Zeit als Pfarrer zur Anstellung, die ich in Coventry verbracht habe, eine der prägendsten und großartigsten Erfahrungen, die ich dann in meinem Leben machen durfte.
Darüber würde ich gerne mit Ihnen später noch ein bisschen mehr sprechen, über Coventry, der Ort, von dem diese Versöhnungsbewegung, diese Nagelkreuzgemeinschaft ausgegangen ist. Lassen Sie uns aber erstmal ein bisschen über die Geschichte der Nagelkreuzgemeinschaft sprechen, der Sie vorstehen in Deutschland. Ganz eng verbunden ist sie ja mit einem Mann namens Richard Howard. Er war Dompropst in Coventry, einem Ort rund 150 Kilometer nordwestlich von London. Und ich glaube, man darf sagen, Howard war eine bemerkenswerte Persönlichkeit seiner Zeit. Könnten Sie das mal ein bisschen ausführen?
Er war der Propst der Kathedrale zu der Zeit des Krieges, und in der verheerenden Bombennacht, die Coventry erlebt hat, nämlich am 14. November 1940, hat er dann am Tag darauf oder in der kurzen Zeit danach ganz anders reagiert, als man es vielleicht erwarten könnte. Am 14. November wurde Coventry durch deutsche Bomber angegriffen unter dem Stichwort Operation Mondscheinsonate. Das war der zynische Codename dieser militärischen Operation. Und das Ziel war tatsächlich, eine Stadt komplett materiell und psychologisch zu zerstören. Es hat ja hinterher sogar dann Eingang in die deutsche Sprache gefunden, das Wort Coventryen. Es gab davor natürlich schon Angriffe auch auf London, aber man hat gemerkt, dass man eine so große Stadt praktisch nicht lahmlegen kann. Und dann wollte man ein Exempel statuieren und dann hat man sich in Mittelengland diese Stadt ausgesucht, die sehr von Industrie geprägt war. Es gab dort vor allen Dingen Bau von Fahrzeugen, aber auch Turbinen für Flugzeuge wurden dort produziert und deswegen ist man wahrscheinlich auf die Stadt gekommen. Und der Angriffskrieg ging die ganze Nacht und am nächsten Tag waren in der Tat weite Teile der Innenstadt Coventrys komplett zerstört und auch sehr viele Menschen mussten ihr Leben lassen. Mhm. Und das Entscheidende eben jetzt für die Geschichte ist, dass auch die Kathedrale von Coventry zerstört wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen der Stadt, weil sie ein sehr flaches Dach hatte. Und dann hat man es nicht geschafft, die Brandbomben, die auf das Dach gefallen sind, schnell genug vom Dach runterzukommen. Das ist mit Helfern in anderen Kirchen gelungen. Aber dort haben dann die mittelalterlichen Holzdachbalken Feuer gefangen. Das ganze Dach ist in Flammen aufgegangen, hat dann alles mit sich sozusagen runtergezogen. Und am nächsten Tag standen nur noch die Außenmauern der Ruine. Und der Propst hatte dann schon am nächsten Tag die sehr klare Vision, dass eines Tages diese Kathedrale wieder aufgebaut werden muss. Und dann bereits, und das ist das Erstaunliche, zur Weihnachten 1940 wurde aus der Kathedrale der zentrale Weihnachtsgottesdienst der BBC in das ganze britische Empire übertragen. Und da hat der Propst dann wirklich diese wegweisenden Worte gesprochen. Was wir der Welt heute sagen wollen an Weihnachten ist, da das Christuskind heute und in seinem Herzen wiedergeboren wurde, werden wir versuchen, so schwer es auch sein mag, alle Gedanken der Rache zu verbannen. Und wir werden alle Kraft zusammennehmen, um die Welt von Tyrannei und Grausamkeit zu schützen. Und wir wollen daran arbeiten, die Welt freundlicher, einfacher, dem Christuskind ähnlicher zu machen. Mhm. Und das ist das, was er dann tatsächlich nach Kriegsende getan hat, indem er auf den Kriegsgegner zugegangen ist und von Völkerverständigung, Versöhnung gesprochen hat.
Mhm. Howard war aber auch ein Mann, sag ich mal, der großen Symbolik. Er hat ja auch Worte in die zerstörte Kapelle reinmeißeln lassen, ne?
Genau, also muss ich vorstellen, es war dann diese riesen mittelalterliche Kathedrale vorne mit dem Chorraum. Es standen nur noch die Außenwände, alle Fenster waren kaputt. Innen drin lag mannshoch wohl oder Knie Schutt und Asche. Und er hat dann sehr schnell angefangen, in dem noch stehenden Mauern des Chorraums die Worte Father forgive, also Vater vergib, gravieren zu lassen. Ich glaube, oder erstmal mit Kohle, so ganz genau weiß man das, glaube nicht, wie es war, aber heute stehen sie dort eingraviert. Und es war zu seiner Zeit auch absolut umstritten. Viele haben gesagt, das muss doch heißen, Vater, vergib ihnen, nämlich den Deutschen. Das können wir vielleicht noch mitgehen, aber was hat das Ganze mit uns zu tun? Wir sind doch angegriffen worden. Und Howard war da immer sehr, sehr deutlich und hat gesagt, die Worte, Vater, vergib ihnen, sind die Worte, die Jesus Christus am Kreuz gesprochen hat. Die können wir Menschen gar nicht sprechen. Wenn es um uns Menschen geht, bedürfen wir alle ausnahmslos der Versöhnung Gottes. Und deswegen heißt es, Vater, vergib und nicht mehr.
Sie haben es schon angedeutet, aus Ihrer Sicht, was hat Howard diese Kraft zur Vergebung, zur Versöhnung so früh eigentlich, ich sag mal mitten in diesem Schmerz, in dieser Zerstörung, nach meinen Informationen sind 550 Menschen damals gestorben in Coventry. Was hat ihm diese Kraft dazu gegeben, das überhaupt zu tun? Denn es wirkt ja geradezu übermenschlich.
Also einerseits bin ich mir ganz sicher, das klang ja schon auch an, wenn er in der Weihnachtsansprache vom Christuskind spricht, was eben da friedlich in der Krippe liegt, ungeschützt, hilflos, dass es ganz stark sein christlicher Glaube war, der ihn hier geprägt hat. Interessant ist aber auch, dass das Ganze nicht völlig voraussetzungslos gekommen ist. Es gibt von ihm mitten im sozusagen schon davor ein Gebet zum Remembrance Day, also an dem Tag, an dem man England sozusagen eine Art Volkstrauertag hat. Und in diesem Gebet hat er schon sozusagen auch für die Feinde mitgebetet, nicht nur für die eigenen Soldaten und Bevölkerung, die gefallen sind in den Kriegen davor, vor allem im Ersten Weltkrieg, sondern er hat schon auch aufgegriffen, dass man sozusagen für die Feinde und die Bevölkerung, die da, dort fällt, auch mitbetet. Also er muss auch vorher schon ein ganz starkes Gefühl dafür gehabt haben, dass Krieg immer zu Leid und Unrecht auf beiden Seiten führen kann. Auch wenn es in einem Krieg vielleicht einen gibt, der den Krieg gehetzt hat, der angefangen hat, der der Verursacher ist. Aber dennoch, das Leid und ist auf beiden Seiten und letztendlich machen sich beide Seiten die Hände schmutzig. Ich glaube, aus dieser Erkenntnis heraus hat er dann auch diese Vision gehabt, die er dann nach dem Krieg sehr mutig umgesetzt hat.
Das eine war also diese große Botschaft, Vater, vergib. Und er hat das umgesetzt in verschiedenerlei Weise. Umgesetzt auch mit diesen berühmten Zimmermannsnägeln aus dem Dachstuhl der zerstörten Kathedrale. Können Sie das nochmal, diese Symbolik nochmal ein bisschen deutlich machen? Denn diese Nägel, umgeschmiedet zu einem Kreuz, finden sich ja heute weltweit in verschiedenen Kirchen, die mit Coventry verbunden sind.
Also ich hatte schon erwähnt, dass eben die Kathedrale von Coventry ein mittelalterliches Dachgebälk hat und entsprechend wurde das auch durch mittelalterliche Zimmermannsnägel in sehr unterschiedlichen Größen zusammengehalten. Durch Brand der Kathedrale ist der Dachstuhl dann runtergekommen und man muss sich vorstellen, dass dann überall zwischen dem ganzen Schutt und den Steinen und der Asche und alles, was da noch war, sich ganz viele von diesen mittelalterlichen Nägeln befunden haben. Und irgendeiner, es war wahrscheinlich nicht der Propst selbst, sondern vielleicht einer der, der Handwerker, die dann dort hinterher auch versucht haben, wieder etwas aufzuräumen. Es gibt auch einen Pfarrer, der das für sich angesprochen hat. Also das in Anspruch nimmt, das ist so ein bisschen umstritten, wer es genau war, aber das ist ja gar nicht so entscheidend. Irgendjemand aus der Kathedralgemeinde hat dann tatsächlich aus diesen drei Nägel aufgenommen und hat sie zu einem Kreuz zusammengefangen. Einen horizontalen und zwei vertikale und daraus ein Kreuz geformt. Später dann wurde das auch so gedeutet, dass man gesagt hat, das eine steht sozusagen die Senkrechte für die Versöhnung zwischen Gott und Mensch und die Waagrechte steht für die Versöhnung von Menschen untereinander. So ist dieses Kreuz entstanden. Das Interessante ist, am Anfang wurden die wohl dann auch so als Art Erinnerungsstücke einfach verteilt. Man muss sich ja vorstellen, es war einer der größten und zerstörerischen Angriffe in England zu der Zeit. Es kamen natürlich viele Besucher in die Kathedrale, Churchill war da und so weiter. Und man hat denen dann einfach immer so ein kleines Kreuz mitgegeben. Die waren dann auch unterschiedlich groß, weil die Dachnägel ja unterschiedlich groß waren. Und erst später ist dann die Idee gestanden, dass auch bewusster sozusagen anderen Kirchen oder kirchlichen Institutionen zu übergeben mit dem Gedanken, dass die dann sich auch für Frieden und Versöhnung weltweit oder an ihrem Bord einsetzen.
Dass es heute die internationale Nagelkreuzgemeinschaft gibt, hat aber auch noch mit einem weiteren Mann zu tun, Bill Williams. Er hat ja quasi das Vermächtnis von Howard fortgesetzt.
Ja, er hat dort angeschlossen. Er kam, ich glaube, 59 als Nachfolger nach Coventry und hat von vornherein gesagt, dass er diese Versöhnungsarbeit weiterführen möchte. Und auch da, also zu der Zeit gab es immer noch nicht den Gedanken einer, sagen wir mal, irgendwie fester organisierten Organisation oder eines Netzwerkes, das sich für Versöhnung einsetzt, sondern es waren immer noch eher einzelne Initiativen in unterschiedliche Richtungen. Bei Williams kam noch dazu, es stand dann der Wiederaufbau der Kathedrale an. Man hatte sich ja dann entschieden, die Ruine als Ruine und Denkmal zu lassen und daneben eine moderne, brandneue Kathedrale zu bauen. Dafür brauchte er natürlich Geld. Das heißt, in der Zeit kam dann auch noch dazu, dass er sehr, sehr intensiv Nordamerika bereist hat und dort die Geschichte erzählt hat und wahrscheinlich auch immer so ein Nagelkreuz mitgebracht hat, wenn er dann sozusagen auch auf Spenden von anderen anglikanischen Gemeinden auf dem nordamerikanischen Kontinent gebeten hat. Aber ganz zentral und wichtig war, dass er dann auch kurz nach seinem Antritt 59 bereits zu seinem ersten Deutschlandbesuch aufgebrochen ist, nach Berlin. Und wollte sich sozusagen da an die Kontakte anknüpfen, die auch sein Vorgänger schon nach Berlin hin hatte. Und wie er dann in Berlin war mit seinen Gesprächspartnern, ist er wohl mehrmals darauf angesprochen. Und was ist eigentlich mit Dresden? Wie sieht er das mit Dresden? Und wie er dann nach Hause kam, hat er sich erst intensiver damit beschäftigt und dann erst gemerkt, auch wie stark Dresden noch in den letzten Kriegstagen zerstört wurde. Und dann kamen eben die doch vielleicht bekanntesten Kontakte und Versöhnungsinitiativen, die von Seiten Coventrys mit Deutschland entstanden sind,
ja,
nämlich in Dresden.
Und daraus ist eben diese Bewegung entstanden, dass wir heute an vielen Orten in der Welt diese Nagelkreuz-Gemeinschaftskirchen haben, auch hier zum Beispiel in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, wo ich arbeite, steht so ein Nagelkreuz, man hat also diese enge Verbindung, hält diese Erinnerung hoch. Bischof Schuhgraf, Sie selbst waren von 2002 bis 2006, Sie hatten es schon erwähnt, Studentenpfarrer an der Universität Coventry. In dieser Zeit waren Sie auch Koordinator der Arbeit für Frieden und Versöhnung der Internationalen Nagelkreuzgemeinschaft an der Kathedrale von Coventry. Wie sah genau Ihre Arbeit aus?
Also ich habe schon erwähnt, es war eine zweigeteilte Arbeit. Ich war Studierendenseelsorger an der Uni, ein absolut säkulares Umfeld, was für mich auch eine neue Erfahrung war, dann zu überlegen, wie begleitet man Studierende, ist für sie da, wenn sie auch erstmal vielleicht überhaupt nichts von einem wollen als Theologen, als Pfarrer an dieser Ort. Und gleichzeitig war ich eben aber auch an der Kathedrale, war Teil das Pfarrteams dort. Das war für mich natürlich auch nochmal eine tolle ökumenische Erfahrung, an einer großen anglikanischen Kathedrale dann dort auch Dienst und liturgische Dienste tun zu müssen. Aber ich war eben auch innerhalb dieses kleinen Teams, das für die Versöhnungsarbeit an der Kathedrale zuständig war, tätig. Und wie Sie schon gesagt haben, war ich dafür zuständig, die Kontakte zu den weltweiten Nagelkreuzzentren zu halten. Ich weiß nicht mal, wie viele wir da waren. Heute sind es circa 260 Nagelkreuzzentren, die es weltweit gibt. Und man muss ganz deutlich sagen, aufgrund der Geschichte, die wir ja gerade schon so ein bisschen besprochen haben, ist es so, dass in Deutschland mit Abstand die höchste Konzentration an Nagelkreuzzentren sind. Also wir sind in Deutschland über 70 Nagelkreuzzentren. Und meine Aufgabe war es, mit diesen Zentren in Kontakt zu bleiben, aber auch den Prozess von der Aufnahme von neuen Nagelkreuzzentren zu begleiten. Das heißt, ich bin in dieser Zeit auch relativ viel gereist. Für mich besonders eindrücklich dann Reisen nach Südafrika. In dieser Zeit sind etliche neue Nagelkreuzzentren in Südafrika dazu gekommen und aber auch immer wieder nach Deutschland.
Und wie haben Sie Coventry selbst erlebt? Was für einen Spirit, sag ich jetzt mal, atmet diese Stadt, die mit dieser Geschichte, nehme ich mal an, lebt, wahrscheinlich ständig Umgang hat? Oder ist da auch vieles verloren gegangen über die Jahrzehnte?
Das ist auch ganz interessant. Also bevor wir dann umgezogen sind, 2002 haben uns viele Leute schon gesagt, hey, ihr müsst mit eurem Auto aufpassen, wenn das ein deutsches Nummernschild hat, kann es euch schon passieren, dass dann mal irgendjemand mit dem Schlüssel da so an der Tür lang kratzt oder wenn ihr in den Pub geht und dann spielt da vielleicht Deutschland gegen England oder sonst irgendwie, müsst ihr auch euch sicher sein, könnt ihr damit rechnen, dass es durchaus sehr gehässige Bemerkungen dann oder sowas gibt. Das ist uns in Coventry wirklich absolut nie passiert. Insofern ist es dann doch so, dass diese Stadt einen besonderen Spirit hat oder dass es sich sehr stark in das Gedächtnis der gesamten Stadt eingeprägt hat. Und es ist auch wichtig zu wissen, Coventry versteht sich als City of Peace and Reconciliation. Also an jedem Ortsschild, wenn man die Stadt reinfährt, steht das ganz groß. City of Peace and Reconciliation. Und auch sozusagen nicht nur die Kathedrale, sondern die Stadt, Stadtverwaltung ist das sehr wichtig. Ist ja auch, glaube ich, eine der Städte mit den meisten Städtepartnerschaften. Die haben also sehr früh auch angefangen, dann Städtepartnerschaften einerseits mit Deutschland aufzubauen. Kiel ist die erste deutsch-britische Städtepartnerschaft, die es gab. Sie haben eine Partnerschaft nach Volgograd in den Niederlanden und so an, also und so weiter. Also gibt es tatsächlich in der ganzen Stadt solche Initiativen. Und ich hatte das Gefühl, dass man das immer wieder durchaus in der Stadt spürt.
Mhm. Friede und Versöhnung auf dem Ortseingangsschild. Ein schöner Gedanke, muss ich sagen. Das war mir auch eine ganz neue Information. Was mich in meinen Recherchen mit am meisten beeindruckt hat, ist das Versöhnungsgebet von Coventry. Es wird jeden Freitagmittag im Chorraum der Ruine von Coventry gebetet. Ich möchte an dieser Stelle einmal ein paar Ausschnitte zitieren. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Darum beten wir, den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge, Vater vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott, Vater, vergib. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur in Ausschnitten zitiert. Als ich das Gebet zum ersten Mal gelesen habe, also da muss ich sagen, da habe ich fast Gänsehaut bekommen. Ich empfinde diese Zeilen für heute als hochaktuell. Wenn ich mir die politischen Veränderungen in Deutschland und Europa anschaue, gewinne ich den Eindruck, diese Zeilen hätten auch heute geschrieben worden sein können. Bischof Schugraf, teilen Sie meine Einschätzung?
Absolut. Also das ist wirklich das Faszinierende, dass das Gebet immer noch sehr aktuell ist. Natürlich kommen auch immer wieder Diskussionen in der Nagelkreuzgemeinschaft auf. Gibt es nicht noch Sachen, die fehlen oder sozusagen auch Bereiche des Lebens, wo wir uns heute am Mitmenschen verfehlen, die hier nicht vorkommen. Aber grundsätzlich werden doch sehr weit gespannt Grundthemen angesprochen, wo Menschen sich gegenseitig Leid zufügen, unversöhnt miteinander leben. Und durch das Gebet werden wir sozusagen mit hineingenommen, uns daran zu erinnern. Es ist so ein bisschen in der Entstehungsgeschichte an den sieben traditionellen, im katholischen Raum bekannten Todsünden aufgenommen worden. Also das klingt hier so ein bisschen an und deckt dann den Rahmen ab. Also wir hatten in den letzten Jahren einen sehr, sehr intensiven Diskussionsprozess in unserer gesamten deutschen Nagelkreuzgemeinschaft um den Begriff Rasse, der ja sozusagen im Nagelkreuzgebet vorkommt, der aus der Entstehungsgeschichte gut verständlich ist, weil man hier bewusst auch Zeiten gegen Irrlehren des Nationalsozialismus natürlich setzen wird. Aber wir haben festgestellt, dass im deutschen Sprachgebrauch viele das heute so nicht mehr verstehen können, dass es ihnen schwerfällt, den Begriff Rasse in einem Gebet zu benutzen. Ähnliche Diskussionen gibt es ja auch im Grundgesetz und ob das Grundgesetz an der Stelle vielleicht nochmal geändert werden muss. Wir haben festgestellt, dass dort im Englischen das Wort irgendwie deutlich anders gebraucht wird. Aber wir haben wirklich über mehrere Jahre uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was das bedeutet und sind jetzt dazu gekommen, dass wir in unserer deutschen Übersetzung in der regulären eher davon sprechen, der Hass der Nation von Nation trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, weil wir eben gemerkt haben, dass es viele Leute, die dann auch vielleicht nicht mit uns so eng verbunden sind und den Hintergrund des Gebetes können, Schwierigkeiten haben wird, mitzubeten. Aber das war zum Beispiel auch ein Beispiel, wo wir als Nagelkreuzgemeinschaft dann sehr fruchtbar und auch sehr kontrovers uns überlegt haben, wie ist das eigentlich mit dem Gebet? Was bedeutet es? Was wollen wir aussagen? Was sind die Anliegen, die uns wichtig sind? Das wollte ich vielleicht noch nachschieben, weil das wirklich so eine wichtige Diskussion war und uns auch nochmal dazu geführt hat, wie ist das eigentlich? Wer steht da gegen wen und trennt sich von wem ab? Und das hat, glaube ich, unserer Nagelkreuzgemeinschaft nochmal gut getan.
Mhm. Sie stehen ja der Deutschen Nagelkreuzgemeinschaft vor. Wie sieht ganz praktisch Versöhnungsarbeit heute bei Ihnen aus? Was initiieren Sie? Wie versuchen Sie heute für Versöhnung zu werben?
Was Nagelkreuzzentren machen, kann extrem unterschiedlich sein und sollte es auch sein. Ich finde, das ist auch das Schöne und Charmante an unserem Netzwerk, dass Coventry nicht vorgibt, was Versöhnung genau ist. Wir haben drei große Leitsätze uns mal vor einigen Jahren gegeben. Wir sagen, wir als Netzwerk, das für sich für Versöhnung einsetzt, stehen für das Heilen der Wunden der Geschichte. Das wäre sozusagen der Rückblick nochmal, wo Coventry herkommt und alles, was mit der Nagelkreuzgemeinschaft zu tun hat. Zweitens, wir wollen mit Unterschieden leben und Vielfalt feiern. Das ist sozusagen das, was vielleicht auf den Jetzt und das Gegenwart sich bezieht. Und wir wollen an einer Kultur des Friedens und der Gerechtigkeit, oder wir wollen eine Kultur des Friedens und der Gerechtigkeit schaffen. Und das ist dann an den Zentren, die aufgenommen werden, selbst zu sagen, das, was wir leben, was uns wichtig ist, hat mit diesen drei Sachen zu tun. Es ist also sozusagen eher so, dass die uns zeigen müssen, dass das, was sie tun oder tun wollen, mit Versöhnung und mit diesen drei Zielvorstellungen zu tun hat. Und dann kann das sehr unterschiedlich sein. Und das ist auch das Tolle und das Starke an der Nagelkreuzgemeinschaft, dass das natürlich in sehr unterschiedlichen Ländern dann sehr unterschiedlich aussehen kann. Viele der US-amerikanischen Zentren beschäftigen sich intensiv mit Fragen des Miteinanders von unterschiedlichen Ethnien und Zugehörigkeiten in dem Land. Also gerade auf dem Hintergrund von den Rassenunruhen, die es ja auch immer wieder gibt. Dort ist dann der Begriff Rasse viel unproblematischer gebraucht als bei uns. Die Zentren in Südafrika gehen häufig der Frage nach, was heißt es heute in einem Land, was aus der Apartheid kommt, miteinander gerecht zu leben, wo einfach auch die finanziellen und die, ja, die ökonomischen Unterschiede so gigantisch weiterhin sind, auch wenn es Apartheid vorbei ist. Hier in Deutschland haben natürlich viele Zentren sozusagen eine Verbindung, eine geschichtliche, dass auch ihre Kirche oder ihr Heimatort während des Zweiten Weltkrieges zerstört worden ist und deswegen eine Verbindung zu Coventry in seiner Kathedrale hat. Aber sozusagen, wie sie heute daraus Versöhnung leben, kann sehr unterschiedlich sein. Entweder, dass sie sich mittlerweile im interreligiösen Dialog für die Verständigung zwischen unterschiedlichen Religionen, die hier in Deutschland leben, einsetzen. Sei es, dass sie sich speziell mit Obdachlosen in ihrer Stadt oder für diese Frage einsetzen. Wir haben sogar ein Hospiz mit unter unseren Reihen, die gesagt haben, das, was wir machen in den letzten, vielleicht der letzten Lebensphase eines Menschen, merken wir, dass das immer wieder auch um Versöhnung geht. Menschen, die kurz vor ihrem Tod mit sich selbst versöhnen müssen, aber vielleicht auch nochmal mit Familienmitgliedern versöhnen wollen oder ähnliches. Wir haben in England ein Jugendgefängnis, das ein Nagelkreuzzentrum ist, weil sie gesagt haben, auch diese Menschen müssen sich damit beschäftigen. Wie sehen wir das, was wir getan haben, sodass wir jetzt in diesem Jugendgefängnis sitzen, wie kann vielleicht auch wieder Gerechtigkeit oder Kontaktaufnahme mit denen wir Unrecht getan haben, aussehen. Also das ist sozusagen immer eher an den Zentren zu sagen, das ist das, was wir unter Versöhnung verstehen und deswegen wollen wir bei euch Mitglied werden. Und das macht unsere Gemeinschaft, finde ich, so bunt und so vielfältig und dadurch auch sehr interessant.
Wie schön, ja. Bischof Schuhgraf, wir leben in Deutschland in einer Zeit, in der Christen inzwischen in der Minderheit sind. Das heißt also, ich würde Sie noch mal bitten, die Quellen der Versöhnung, woraus man Kraft schöpfen kann, heute, auch im 21. Jahrhundert, mit mir zusammen noch mal zu durchdenken. Bitte erklären Sie noch mal, was gibt Ihnen Hoffnung, dass Menschen wirklich zu einer echten Versöhnung in diesem großen Spektrum, das Sie eben dargelegt haben, wirklich kommen können. Was sind diese Quellen?
Also für mich als Christen ist es ganz klar dann sozusagen eine biblische oder aus dem Glauben heraus motivierte Überzeugung. Sie haben vorhin schon das Versöhnungsgebet von Coventry angesprochen. Und ich glaube, genau die beiden Sätze, die das Gebet rahmen, die beiden biblischen, geben sozusagen die Quelle und auch die theologische Überzeugung an, warum wir oder ich mich für Versöhnung einsetze. Also sozusagen am Anfang der Vers aus dem Römerbrief, der die Erkenntnis formuliert, dass wir alle gesündigt haben und insofern vor Gott alle irgendwie Anerkennung, Rechtfertigung, Annahme brauchen. Und aber genau das, dass diese Annahme meiner selbst aus Gott kommt und die ich mir sozusagen nicht selbst geben muss, lutherisch, ich bin Lutheraner, klassisch gesprochen, eben kommt hier die Rechtfertigungslehre zum Zug, dass ich mich nicht selbst rechtfertigen muss, sondern dass Gott für mich das tut, kann mich dann wieder auch sozusagen freisetzen, mich für Verständigung, für Frieden, für ein Miteinander untereinander mit meinen Mitmenschen einzusetzen. So wie es dann eben am Ende in dem Vers aus dem Epheserbrief zur Sprache kommt. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Auch hier kommt nochmal sozusagen ganz deutlich zum Ausdruck. Zunächst hat Gott uns vergeben in Jesus Christus. Daraus können wir dann auch einen bestimmten Umgang mit anderen Menschen pflegen und sind auch dazu aufgerufen, dies zu tun.
Erleben Sie das im Kleinen wie im Großen in Ihrer, sag ich mal, täglichen Arbeit auch? Bekommen Sie manchmal Feedback von Einzelpersonen, die Ihnen sagen, dieses Nagelkreuz, das ich da gesehen habe, die Auseinandersetzung mit der Botschaft von Coventry, hat bei mir was bewegt, ganz persönlich in meinem Leben?
Also wir kriegen tatsächlich immer wieder die Rückmeldung, dass Leute erstmal tief bewegt sind, wenn sie so ein Nagelkreuz, Sie hatten schon die Gedächtniskirche erwähnt, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin sehen und dann vielleicht die Geschichte dazu hören, wenn sie in einer der Mittagsandachten oder Andachten in der Frauenkirche sind und dort das Nagelkreuz sehen und die Geschichte dazu hören. Das scheint Menschen erstmal sozusagen auch aus der Geschichte heraus zutiefst zu bewegen. Aber ich höre dann auch immer wieder, dass sie dann sozusagen auch selbst ins Grübeln kommen. Was heißt das für Sie heute und wie können Sie in Ihrem Umfeld dann vielleicht auch da nochmal anders im Miteinander mit anderen Menschen agieren? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es auch nicht darum geht, immer die große Geste oder die große Versöhnungsaktion zu finden, sondern wir würden auch sagen, nee, Nagelkreuzzentren sollen auch vor Ort durchaus das finden, mag es noch so klein sein, was vielleicht dazu beiträgt, dass die Welt dem friedlichen Christuskind in der Krippe etwas ähnlicher wird.
Ja. Wenn Sie das so ansprechen, eine friedlichere Welt, die dem friedlichen Christuskind in der Krippe ähnlicher wird, so sieht es im Moment in unserer Welt nicht gerade aus. Wir haben den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir hätten uns vor einigen Jahren kaum vorstellen können, dass es einmal wieder Krieg in Europa geben könnte. Wir haben die schlimme Gewalt Israel-Gaza-Streifen, möchte ich da nur erwähnen. Auch da wieder die Frage, Hoffnung für Versöhnung, ist sie möglich angesichts dieser schlimmen Szenarien, die uns tagtäglich in den Nachrichten vor Augen stehen?
Also meine allererste Antwort, Hoffnung muss man zunächst erstmal auf alle Fälle haben. Also ohne Hoffnung wäre man doch schon von vornherein verloren. Eine andere Frage ist, ob wir im Moment schon Wege der Versöhnung sehen. Da wird es natürlich schon bei den gerade von Ihnen angesprochenen Konflikten schwieriger. Es ist vielleicht auch ganz interessant oder wichtig zu wissen, ich hatte ja schon erzählt, die Nagelkreuzgemeinschaft ist relativ vielfältig und hat auch sehr viele unterschiedliche Positionen in sich vereint. Das Entscheidende ist Versöhnung. Also wir sind, glaube ich, kein Netzwerk, wo alle Radikalpazifisten wären. Insofern gibt es bei uns auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, Ideen, wie in Fragen von Krieg und Frieden miteinander umgegangen wird oder was der richtige Weg ist. Aber wo wir uns alle sicher sind und überzeugt sind, ist, dass es zumindest möglich sein muss, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam nach Lösungen zu sehen. Wir haben Einlagekreuzzentren in der Ukraine, in Odessa. Und von denen, dem dortigen Kollegen, dem Pastor dort, wissen wir, dass natürlich auch sich die Leute in Odessa sehr nach Frieden sehnen, aber auch ganz deutlich zur gleichen Zeit sagen, es kann für uns keinen Frieden geben, der nicht auch gerecht ist. Also ein Frieden, wo plötzlich ein großer Teil unseres Landes nicht mehr zu uns gehört, wäre für uns kein Frieden. Also da hören wir im Moment auch noch nicht, und das ist wahrscheinlich auch völlig verständlich, Großworte, die schon von Versöhnung sprechen, von einem Zugehen auf den Kriegsfeind. Aber auch da muss man ja sagen, bei Coventry war es nicht viel anders. Also auch während der Kriegszeit war der damalige Propst bestimmt kein überzeugter Pazifist, sondern er hat auch gesagt, also in Deutschland herrscht Hitler, dagegen muss etwas getan werden, unser Land ist angegriffen worden, dagegen werden wir uns auch verteidigen. Aber sofort war eben die Idee da, zumindest irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir über miteinander für Versöhnung uns einsetzen müssen, für Völkerverständigung. Wir müssen dann dem ehemaligen Kriegsfeind auch wieder die Hand reichen. Und ich würde mir wünschen, dass zumindest die Hoffnung darauf ganz stark bleibt und Leute sich vielleicht auch schon, die das können, im Moment vorbereiten, dass irgendwann dieser Zeitpunkt kommt und dann tatsächlich dann auch mit großmütigen Gesten bereit sind, den ersten Schritt zu gehen, um über Versöhnung zu sprechen. Aber ich glaube, für uns gerade auch als Deutsche oder als Nagelkreuzler, die nicht in der Ukraine leben, ähnliches gilt für Israel, Palästina, ist es auch schwierig zu sagen, jetzt fangt doch endlich mal euch an zu versöhnen. Also das fände ich auch völlig vermessen. Wenn dann vielleicht die Zeit soweit ist und wir da irgendeiner Weise einen Beitrag leisten kann oder Coventry aus seiner Geschichte, ich glaube, dann würde die deutsche Nagelkreuzgemeinschaft und die internationale dafür auch bereitstehen.
Eine differenzierte und nüchterne Einordnung, die aber nicht ohne Hoffnung ist, genau.
Ja, die Hoffnung, die würde ich nie aufgeben und dafür müssen wir auch alle Zeit beten und dann auch bereit sein. Ich glaube, bereit sein, wenn sich irgendwo eine kleine Tür öffnet, durch die man dann durchschreiten kann. Und dazu muss man aufmerksam sein, die Situation weiter verfolgen und auch vielleicht hoffen, angefragt zu werden.
Mit diesen wichtigen Worten, mit dieser Botschaft möchte ich gern unser Gespräch schließen. Ganz herzlichen Dank, Bischof Dr. Oliver Schugraf, für dieses Gespräch und für diese Einsicht, die Sie uns in die Arbeit der Nagelkreuzgemeinschaft gegeben haben. Sie sind der Vorsitzende der deutschen Arbeit. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich danke Ihnen, die Sie uns zugehört haben und hoffe, dass Sie den ein oder anderen wichtigen Impuls, vielleicht auch neue Hoffnung auf Versöhnung für sich mitnehmen konnten. Ich verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiederhören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.